Hallo, hier ist Ulrike mit der 111. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was aktuell so los ist im Garten, was ansteht demnächst an Arbeiten. Ich berichte von Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es wieder über den phänologischen Kalender im Spätsommer, über die anstehenden Gartenarbeiten im August und ich berichte schwerpunktmäßig etwas übergreifend, Vergleich von den letzten 3 Gartenjahren, was hat sich bewährt, was klappt gut, was klappt weniger gut, unterm Strich vielleicht, wie kann jeder für den Garten, den er jeweils hat und für sich das Passende finden und das jeweils Erfolgversprechendste anbauen. Jetzt aber erstmal zum Wetter und zum phänologischen Kalender. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns im Spätsommer, schon seit etwa 1 bis 2 Wochen hier im Rheinland. Markiert wird der Spätsommer von der Reife der ersten Äpfel. Es blühen die Herbstanemonen, die Goldrute, Zwetschgen und Mirabellen werden reif und die Vogelbeere wird reif, die Eberesche. Vom Wetter her blicken wir auf sehr regnerische 3 Wochen zurück. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien in NRW setzte dieser Wetterumschwung ein. Es gab ja einen recht heißen und trockenen Juni, aber der Juli ist überdurchschnittlich nass gewesen in ganz Deutschland. Für die Böden bedeutet das natürlich eine Wohltat. Die Pflanzen haben jetzt fast überall genügend Wasser zur Verfügung. Und besonders im Osten hat es sehr viel geregnet. Wenn man also diesen Dürremonitor aufmacht, Helmholtz-Institut Dürremonitor Deutschland, dann zeigt sich ein ganz ungewöhnliches Bild. Der Osten von Deutschland ist sonst immer knallrot wegen der dortigen meist größten Dürre in Deutschland. Jetzt überrascht der Osten mit blauen Farben, was ganz lange so nicht gesehen wurde. Also die Natur kann sich etwas erholen für alle, die gerade in die Sommerferien hier in Deutschland starten wollten, war das natürlich eine gemischt gute Nachricht bzw. nicht so toll. Gerade jetzt am 4. August stehen wir quasi wieder vor der nächsten Wetterwende. Es besteht Hoffnung doch wieder auf sommerliches Wetter, aber noch ist es heute bedeckt und die letzten Tiefs ziehen durch oder ab, hoffentlich. Alle wünschen sich doch ein wenig wärmeres Wetter. Ich habe hier im eigenen Podcast mal geschaut. Die letzten beiden Jahre waren eigentlich gar nicht so unähnlich. In 2024 war es durchgehend regnerisch, also auch das Frühjahr war regnerisch, aber halt auch der Juli. Und wir hatten im Sommer ähnlich wechselhaftes Wetter wie dieses Jahr. Und 2023 gab es ähnlich wie dieses Jahr eine Frühjahrsdürre, wohl etwas extremer noch als in diesem Jahr. Aber pünktlich zum Sommer anfangs setzte auch hier regnerisches und wechselhaftes Wetter ein. Also Juli, die letzten, eigentlich mit diesem Jahr die letzten 3 Jahre eher regnerisch. Für den Garten bedeutet das, dass gerade jetzt alles gut wächst und auch schön grün ist. Die typischen Krankheiten, die eher mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen, scharren aber schon mit den Hufen sozusagen. Ich habe an den Tomaten die ersten Braunfäuleflecken an den Stängeln leider gesichtet. Und die Gurken sind im ganzen Kleingarten bei uns quasi alle zeitgleich von dieser Gurkenwelke betroffen. Alle sterben plötzlich gleichzeitig ab und kriegen so braune, fleckige, gelbe Blätter. Ein Opfer des falschen Mehltaus. Wie ich berichtet habe, wurde unsere Kleingartenanlage ja zusätzlich im letzten Monat von diesem extremen Hagelunwetter betroffen. Das hat auch bei mir im Garten ja einige Pflanzen, die gerade durchstarten wollten, ziemlich zusammengehauen, unter anderem die Gurken. Und ich berichte jetzt erstmal davon, wie sich das weiterentwickelt hat. Für die Gurken hat das leider nichts Gutes bedeutet. Die haben sich zwar anscheinend erstmal nach längerer Zeit etwas erholt, aber teilweise hat das wirklich so zu Krüppelwuchs geführt, sodass die Gurkenernte doch wirklich sehr mager ausfällt dieses Jahr. Ich kann von Glück sagen, wenn die eine oder andere Pflanze da überhaupt eine Gurke trägt. Bei 2 Reihen gab es einen Totalausfall durch diesen eigenartigen Krüppelwuchs. Da haben die Schäden vielleicht Viren oder Pilzen zum Eintritt verholfen. Die Pflanzen wachsen ganz eigenartig weiter, haben so knubbelige Stängel und Blüten auf einem Fleck und es will sich so recht gar keine Frucht bilden. Ich hatte ja Gurken nachgesät und dann auch ausgepflanzt, wobei ich da beobachten muss, auch die haben schon erste Anzeichen von dieser Gurkenwelke. Aber ich hoffe sehr, dass die vielleicht nicht so stark betroffen sind und noch in die Gänge kommen. Sonst habe ich vielleicht dieses Jahr die überschaubare Menge von unter 10 Gurken geerntet, was wirklich schade ist, weil bei Gurken merkt man das sehr. Also man merkt einen großen geschmacklichen Unterschied zu Gurken, die man im Supermarkt kauft. Die selbst angebauten Gurken schmecken einfach fantastisch. Das hat damit zu tun, dass es halt Bio-Gurken dann sind, aber vermutlich auch damit zu tun, dass es eben Freilandgurken sind. Die haben eine ganz andere Knackigkeit und ein ganz anderes Aroma als Gurken aus dem Gewächshaus. Ich versuche auf dem Brühler Wochenmarkt noch ein paar Freilandgurken dann zu kaufen bei den Bauern. Es gibt sogar einen Biostand und da kann ich für mich diese Saison der leckeren Gurken hoffentlich ein wenig verlängern, aber wie gesagt, im eigenen Garten leider Fehlanzeige. Was es ja auch bei mir sehr zusammengeschlagen und geköpft hat, waren die Tomaten. Die musste ich teilweise dann ausmachen. Einige, die unter dem Tomatendach etwas günstiger standen, 2, 3 an der linken Seite waren das bei mir, hat es weniger getroffen, unter anderem eine Tomate Gargamel. Da habe ich also auch die ersten reifen Tomaten ernten können, gerade von Gargamel. Und das ist wirklich eine ausnehmend hübsche Tomate. Erstmal sieht die ganz schwarz aus und wenn sie dann reifer wird, dann kriegt sie rote Streifen, quasi ein roteres Inneres, ein rotes Unterkleid, was ihr den Namen Gargamel verschafft hat nach diesem Zauberer bei den Schlümpfen. Rot und Schwarz sind ja seine Kleiderfarben und die sieht wirklich optisch ganz toll aus. Also gestreift, schwarz, rot, etwas grün-gelb, wenn sie noch nicht ganz reif ist. Also wirklich eine optisch sehr, sehr hübsche Tomate, die auch ganz anständig schmeckt. Tomaten habe ich dann nachgepflanzt, halt quasi einen Monat später, als man die sonst raussetzt. Und die sind natürlich noch alle grün jetzt. Ich habe also nur von den Tomaten, die es zuerst am besten überlebt haben, konnte ich also auch bis zu 10 Tomaten jetzt ernten, aber mehr auch nicht. Der Rest hat, wie gesagt, die allerersten Anzeichen der Braunfäule jetzt, sodass ich fürchte, dass die Tomatenernte sich dieses Jahr bei mir auch in Grenzen halten wird. Was sich aber überraschend gut erholt hat, sind an erster Stelle die Bohnen, sowohl Stangenbohnen wie auch Buschbohnen. Die Stangenbohnen sind teilweise auch geköpft worden, von den Stangen gerissen und lagen am Boden. Also alles ganz schrecklich, aber die haben überraschenderweise aus den Blattachseln neu ausgetrieben und haben sich dann nach einer kurzen Schockwoche oder Schock 14 Tagen wieder die Stangen hochgekringelt. Und da ich da auch Bohnen quasi nachgelegt hatte, weil ich zuerst nicht zu hoffen gewagt habe, dass die sich erholen, habe ich jetzt tatsächlich an den Stangenbohnen teilweise ein Gedränge an Bohnenpflanzen und konnte schon die ersten Stangenbohnen der Sorte Gelbe aus 7 Bürgen ernten und von den Buschbohnen Nachbars Beste, die ich dieses Jahr auch ausgesät hatte. Die Sorte Gelber aus Siebenbürgen ist eine gelbe Stangenbohne, die eine sehr kurze Kochzeit hat. Die braucht man tatsächlich nur 5 Minuten in Wasser zu kochen, länger nicht, weil sie sonst matschig wird. Aber wenn man das beherzigt mit diesen 5 Minuten, ist das eine ganz zarte und leckere gelbe Stangenbohne, die sehr wüchsig ist, schon vom Auskeimungsstadium an quasi, kräftige Auskeimung, toller wüchsiger Wuchs und auch ein hoher Ertrag an Stangenbohnen, die tatsächlich auch, was auch nicht schlecht ist für den Hobbygärtner, nicht alle gleichzeitig reif werden, wie die Stangenbohne Schlachtschwert ja leider, was ich letztes Jahr berichtet hatte. Also hier kann man tatsächlich allmählich Bohnen immer wieder nachernten, was ich auch machen werde. Die Geschichte dieser Stangenbohne Gelber aus Siebenbürgen hier im Kölner Raum ist ja tatsächlich mit einer Sternstunde der VEN Saatgut-Regionalgruppe. Da sind wir tatsächlich auf einem dieser Saatguttauschbörsen von einem alten Herrn 5 Gläschen von dieser Bohnensorte überreicht worden, mit der Bitte, die weiter zu vermehren, weil er das nicht mehr schafft und den Garten wohl auch aufgegeben hat. Und ich bin jedes Jahr dankbar für dieses tolle Geschenk. Ja, das hat sich wirklich total gelohnt und ich hoffe sagen zu können, dass dieser ältere Herr da die Richtige oder die Richtigen erwischt hat, indem er uns als Regionalgruppe Köln diese Bohnen da überreicht hat. Ganz herzlichen Dank nochmal nachträglich. Wir bringen die auch eifrig unters Volk. Und auch dieses Jahr habe ich die Bohnen natürlich auch wieder zur Saatgutvermehrung angebaut und hoffe auf eine wirklich reichliche Ernte an Saatgut von der sehr empfehlenswerten, von der sehr empfehlenswerten Sorte Gelbe aus Siebenbürgen, die unter anderem dann auf dem Saatgutfestival wieder im Februar in Köln weitergegeben wird. Ja, also Bohnen gut dieses Jahr. Auch gut erholt von dem Hagel hat sich der Mangold, der ja wirklich breiartig auf dem Hochbeet lag. Da sind aber die Pflanzenherzen quasi unverletzt geblieben und der hat sich dann nach einiger Zeit dann doch prächtig weiterentwickelt. Ich habe also sehr gut Mangold auch dieses Jahr. Sehr reduziert worden ist allerdings die Apfelernte durch den Hagel. Ich habe ein paar wenige Äpfel jetzt von der frühen Apfelsorte, die ich da habe ernten können. Das reicht für 2 Apfelkuchen immerhin. Ja, aber sonst hätte ich sehr viel mehr Äpfel geerntet von der Sorte und auch im Herbst kommt noch der rote Berlepsch. Da ist auch auf der einen Seite des Apfelbaums sind die Äpfel halt vom Hagel zerschossen worden. Nur an der von Windrichtung abgewandten Seite sind ein paar Äpfel verschont geblieben, sodass ich da ein paar Äpfel ernten werde. Was aber manchmal auch nicht schlecht ist, weil sonst bin ich halt in der Verlegenheit, gläserweise Apfelmus einzukochen. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Auch erholt haben sich die Zucchini. Die sind auch wieder in die Gänge gekommen, sodass ich jetzt laufend Zucchini ernte. Die ersten Tomaten, Bohnen und ich ernte noch demnächst die letzten Frühkartoffeln. Die haben es auch überlebt. Die waren ja durch den Hagel, war das Laub sehr zerfetzt stellenweise. Dadurch, dass es Frühkartoffeln sind, waren die allerdings fast schon erntereif, sodass ich eine wirklich sehr gute Kartoffelernte hatte, der Sorte Annabelle. Ich kann also aus mehreren Gründen nur empfehlen, Frühkartoffeln anzupflanzen. Das hatte ich ja auch schon mal berichtet im Podcast. Man geht damit eventuellen Sommerdürren aus dem Weg. Auch die Kraut- und Braunfäule von Kartoffeln setzt eben erst später ein, sodass die Frühkartoffeln denen quasi schon vorausreifen und man die meistens vorher ernten kann. Jetzt kommt noch ein Argument dazu. Sommer, Hagel, Unwetter treffen die Frühkartoffeln halt in einem späten Stadium und alles gut mit Kartoffeln bei mir dieses Jahr. Auch die Mäuse sind diesmal im Kartoffelbeet nicht eingefallen. Das war ja in einem Jahr das Problem. Da hatte ich berichtet, dass ich den mit diesen Karbidsteinchen dazusetze. Das habe ich auch weitergemacht, wenn ich ein Mauseloch gesehen habe. Zusätzlich habe ich noch ein anderes Mäuseabwehrmittel dieses Jahr eingesetzt. Und zwar habe ich an strategischen Stellen in den Beeten Wermutpflanzen gepflanzt. Die habe ich von meiner direkten Gartennachbarin bekommen, zusammen mit dem Tipp, dass Mäuse den Geruch nicht mögen. Und vielleicht hat das ja zusätzlich was geholfen. Ich habe dieses Jahr eigentlich kaum Schäden an Mäusen, also weder an Kartoffeln noch an anderen Pflanzen gemerkt. Also toi, toi, toi. Ich kann das jetzt zwar nicht mit Sicherheit sagen, weil mit den begrenzten Mitteln, die ich habe, kann ich keinen sogenannten Feldversuch mit einem Kontrollfeld oder mehreren durchführen, wo das nicht angepflanzt wurde. Aber nun gut, ich werde das auf jeden Fall weiter so betreiben und hoffe, dass die Mäuse mich verschonen weiterhin. Gartenarbeiten, die jetzt im August anstehen, sind jäten, stützen, zurückschneiden, späte Sorten aussehen. Da der Boden durch den Regen schön weich ist, kann man jetzt gut Unkraut jäten, Fugen säubern und teilweise Arbeiten machen, die ich mir eher für den Herbst vorgenommen hatte. So lege ich ein Beet neu an, wo bei mir eine Himbeerhecke war, die aber völlig durchgeunkrautet ist inzwischen, auch von Giersch, der da vom Nachbarn einwandert. Da werde ich, oder habe jetzt schon angefangen, die Himbeeren auszumachen und das mal gründlich umzugraben, zu säubern. Da habe ich schon die Hälfte jetzt quasi erledigt, nachdem die Himbeeren da an der einen Stelle auch reif waren. Und habe erst der Sträucher ausgegraben und erstmal Gründüngung eingesät. Und ich überlege mir dann, was ich da nächstes Jahr auf diesem kleinen Streifen mache. Er bietet sich vielleicht an für Stangenbohnen oder auch Sonnenblumen. Ich muss mal gucken. Ja, da bin ich dabei. Ich habe auch auf dem abgeernteten Kartoffelbeet schon Spätgemüse angepflanzt. Endivien habe ich da Pflanzen gepflanzt und auch welche ausgesät für die nächste Charge sozusagen. Der galizische Baumkohl wächst sehr gut. Der ist gut angegangen, der steht auch auf einem Teil von dem schon abgeernteten Frühkartoffelbeet. Und auf einem anderen Teil habe ich auch Gründüngung eingesät. Den Rest werde ich diese Woche abernten und da vermutlich auch Gründüngung einsäen. Insgesamt kann man jetzt noch späte Gemüsesorten auspflanzen, wie Blumenkohl, Chinakohl, Endivien, Zuckerrot, Lauch, Grünkohl und Wirsing. Und man kann Aussaaten und Folgesaaten machen von späten Gemüsen wie Winterkresse, Spinat, Feldsalat, Winterportulak, Winterrettich, auch Zuckerrot noch, Frühjahrszwiebeln, Löffelkraut und Petersilie fürs Folgejahr. Starkzehrer, die auf dem Beet stehen, wie Kohl, Paprika und Tomaten, kann man auch und sollte auch weiter düngen, auch Zucchini. Bei mehrjährigen Stauden, Blumen die Düngung einstellen, weil die weichen Triebe sonst den Winter nicht überstehen würden. Also nicht mehr düngen, vor allem Rosen, andere Sträucher und Halbsträucher. Auch bei Tomaten empfiehlt sich, die Düngung einzustellen, sobald die ersten Früchte Farbe zeigen. Das hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dass überdüngte Tomaten und überwässerte Tomaten sonst einfach wässrig und nach nichts schmecken. Bei mir ist es so, dass die Tomaten teilweise noch grün sind. Aber ich halte mich mit der Düngung da jetzt auch langsam zurück. Was auch wichtig ist, dass man bei Tomaten jetzt die obersten Blütenstände abschneidet, weil die nicht mehr reif werden im Spätherbst dann. Was bei mir im Moment auch hübsch ist anzusehen, ist der Kürbis. Da hat sich das bewährt, dass ich den vom Hochbeet in einen Fliederbusch ranken lasse. Das ist sehr dekorativ. Da sieht man jetzt die ersten leuchtenden orangenen Hokkaido-Kürbisse hängen. Ja, die kommen also auch ganz gut. Und den Kürbis habe ich dieses Jahr auch zurückgeschnitten. Das heißt, ich habe so Seitentriebe ausgegeizt und auch teilweise Spitzen gekappt. Dabei ist es mir leider passiert, dass ich auch Triebe abgeschnitten habe, die ich nicht abschneiden wollte. Und ich muss mal schauen, ob sich das wirklich so bewährt. Insgesamt ist es so, dass ich im Garten eigentlich hauptsächlich Gemüse anbaue, von denen ich die Erfahrung habe, dass sie gut kommen bei mir im Garten. Das hängt davon ab, in welcher Klimazone man ist, aber auch welche Bodenbeschaffenheit man hat im Garten. Bei uns ist das halt ein sehr lehmiger Boden, der aber trotzdem eher karg ist, viele Steine, so dass es schwierig ist, in diesem Boden ohne wirklich riesigen Zusatzdüngereinsatz Starkzehrer anzubauen, wie Kohl. Sehr viel besser klappt es mit Mittel- oder Schwachzehrern, wie halt Erbsen, Bohnen, Salaten auf den Beeten. Und es hat natürlich auch damit zu tun, welche Gemüse man selber gerne isst, sodass ich für mich und für unsere Region eigentlich bei Bohnen, Kartoffeln und Salaten schwerpunktmäßig bin. Wenn ich darauf achte, die ordentlich zu düngen, werden bei mir auch Zucchini was. Kürbisse, Gurken baue ich lieber direkt in Hochbeeten an oder müsste dann Mistbeete dafür anlegen. Mais habe ich dieses Jahr auch ausgesät. Mais ist ja auch ein Starkzehrer. Da muss ich halt die Düngung dann sehr im Auge behalten, damit ich Maiskolben ernten kann. Kohl funktioniert bei mir auch aus dem Grund nur bedingt gut, weil der von Vögeln immer bei mir abgefressen wird. Ich habe dieses Jahr noch einen Versuch gemacht mit Brokkolisprossen, was ja ein tolles Gemüse ist, was ich gern hätte. Und den habe ich dann wohlweislich schon im Hochbeet angebaut, weil da die Erde ja fruchtbarer ist. Aber trotzdem sind die bei mir dann im letzten Moment nach Hagelschäden und allem dann doch von den Tauben entdeckt worden und oben einfach abgefressen worden. Also Kohl, da müsste ich den Aufwand betreiben mit Vogelschutznetzen, was ja immer was hakelig ist. Und ja, schade, schade. Da muss ich in mich gehen. Was den Tauben nicht schmeckt, ist dieser ewige Kohl. Da habe ich einen auf dem Hochbeet. Der ist bis jetzt nur von Blattläusen angefressen worden. Und halt dieser Baumkohl, der bei mir da jetzt auf einem Beet steht. Der ist denen wahrscheinlich zu bitter, den Vögeln. Oder sie können da nicht richtig drauf landen auf diesem Kohl. Also der erfreut sich noch bester Blattgesundheit und ich hoffe, dass er auch durchhält. Aber sonst ist bei mir im Garten mit Kohl leider ziemlich Fehlanzeige. Aber es gibt ja auch so noch genug andere Gemüse und ich bemerke auch, dass jetzt mit einem Zwei-Personen-Haushalt das gar nicht so schlimm ist, dass es keine Apfelschwämme gibt oder keine Gurkenschwämme. Dann hat man auch nicht das Problem mit überflüssigen Gemüse. Bei den Gurken finde ich es trotzdem etwas schade. Gartenarbeit, die weiter kontinuierlich anfällt, ist den Kompost weiter aufschichten und je nachdem den ersten Kompost umsetzen. Ich habe auch immer noch einen Haufen Äste, der bis jetzt für meinen Häcksler zu grün und zu frisch war. Der Häcksler, den ich jetzt habe, oder auch die meisten Häcksler häckseln am besten trockenes oder nicht zu weiches Astgut. Und es kann sein, dass die jetzt ein Stadium endlich erreicht haben, wo ich sie häckseln kann. Das müsste ich angehen demnächst. Und was jetzt auch langsam beginnt, ist die Saatguternte. Ich habe schon erste Samen der Färberkamille geerntet und bald in den nächsten Tagen werde ich vermutlich die ersten Bechermalven-Samen ernten können. Dieses Jahr werden wir vom Kleingartenverein auch am 31.08. einen Stand auf einem Brühler Markt haben. Und zwar ist das der Tag der Vielfalt in Brühl, der Vielfaltsmarkt, Sonntag, 31.08. von 10 bis 16 Uhr, wo viele Schulen, Vereine in Brühl sich vorstellen mit Ständen in der Brühler Innenstadt. Und wir werden da als Kleingärtner dieses Jahr auch vertreten sein und unter anderem eigenes Saatgut anbieten. Da freue ich mich also drauf. Und wenn ihr in der Gegend seid, kommt gerne mal vorbei. Da würde ich mich freuen. Wir haben noch andere tolle Sachen im Angebot, so ein Kinderquiz. Die Kinder können sich Buttons machen. Wir haben zum Beispiel so Sachen wie Lavendelsäckchen und je nachdem auch Proben von unserer Ernte zu dem Zeitpunkt Ende August. Das wird bestimmt ganz interessant. Heute ist hier in Brühl trockenes Wetter, mehr oder weniger, aber es ist immer noch bedeckt. Ab Mitte der Woche wird es langsam wärmer werden und der Sommer kommt angeblich zurück. Heute werde ich wohl eher nicht in den Garten fahren, sondern ein paar Einkäufe in der Stadt erledigen. Aber morgen wieder oder übermorgen freue ich mich auf weitere Zeit im Garten und wünsche auch euch eine schöne Zeit im Garten, viel Spaß dabei und bis bald, eure Ulrike.